Ich begrüße euch ganz herzlich zum dritten Advent. Ja, soweit sind wir schon im Advent. Und natürlich müssen wir zuallererst mal die Kerzen anzünden. Man sieht, zweiten Advent hatten wir schon, zwei Kerzen sind schon ein bisschen runtergebrannt. Und jetzt bräuchte ich noch jemanden, der das gerne machen möchte, die Kerzen anzünden. Wir haben zwei Kinder, dann kommt ihr mal beide nach vorne. Wir haben mal drei Kerzen. Dann würde ich sagen, jeder von uns zündet eine an. Ja? Okay. Ich mach mal den Anzünder, dann kannst du die erste. Moment, warte, bis es richtig brennt. Genau, und jetzt zünde mal die erste an. Genau, jetzt machst du weiter. Genau, vielen Dank, Nora. Genau, ich zünde die dritte an. Dankeschön. Ja, der dritte Advent, nicht mehr lange und wir haben Weihnachten. Und ich möchte uns den Wochenvers vorlesen, der passt auch super gut dazu. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Das steht in Jesaja 40. Also zwei Dinge stehen da für mich drin. Wir sollen dem Herrn den Weg bereiten. Also wir müssen nicht nur warten, sondern wir können das auch vorbereiten. Und ich habe mir da so vorgestellt, als würden wir so für Jesus den roten Teppich ausrollen. Aber ich denke, vor allem ist damit gemeint, dass wir uns selber vorbereiten und nicht nur, was ich über die Geschenke nachdenken, sondern selber darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Ja, und dann steht da, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Da habe ich gedacht, na, der Jesaja, der hat ja den Mund ein bisschen vollgenommen. So gewaltig ist das gar nicht gewesen mit Weihnachten. Aber vielleicht ist es gerade das Besondere, dass Jesus nicht als Riesenkönig gekommen ist, sondern als ganz kleines Baby in einem ganz kleinen oder in einem Stall und seine Eltern waren doch eher arm und sie hatten irgendwie nichts. Und trotzdem ist er ein ganz gewaltiger König. Das ist das Geheimnis, finde ich auch, wie Jesus eben auf die Erde gekommen ist und Mensch geworden ist. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern können zusammen mit dir. Und ich danke, dass wir Advent haben, dass wir daran denken können, dass du Mensch geworden bist und dass wir auch daran erinnert werden, dass du wiederkommst, dass wir wieder auf dich warten. Und ich möchte dich bitten, dass wir in diesem Gottesdienst und auch in der nächsten Woche ja das spüren und merken, dass du uns nahe gekommen bist und nahe kommen willst, dass du ja so freundlich bist zu uns Menschen, dass du mit uns zusammen sein willst. Und ja, danke, dass du das auf so eine besondere Art und Weise gemacht hast. Segne du uns in diesem Gottesdienst. Amen. Ja, jetzt wird es richtig weihnachtlich. Wir hören nämlich jetzt ein Vortragslied von Valerie Seebach und das ist eine Arie aus dem Weihnachtsoratorium.
Das ist das Weihnachtsoratorium von Bach. Bei Bach denkt man eher so, ich stehe an der Krippe hier, die Melodie ist ja von ihm, aber die Stimmung hier ist so ähnlich, so meditativ. Mein Herz, dieses Wunder von Weihnachten, schließe es fest in deinen Glauben ein. Und das, was Gott da gemacht hat, in der Schwäche wird seine Stärke deuten. Darum geht das immer wieder in die Welt. Thank you.
Ist die Geburt von Jesus und durch Weihnachten, durch die Geburt von Jesus, kommt Gott den Menschen ganz nahe. Gott wird Mensch und so wird Gott den Menschen greifbar, fassbar, erlebbar und auch verständlich. Die Frage ist nur, will ich eigentlich, dass Gott mir nahe kommt? Will ich eigentlich, dass Gott ganz nah an mir dran ist oder will ich lieber, dass Gott weit ab ist, irgendwo weit im Himmel, auf seinem Thron, vielleicht auf mich herabblickend, aber doch mit einer großen Distanz. Wie ist denn das eigentlich mit menschlicher Nähe? Wie finden wir denn das? Ist das toll, wenn Leute ganz nah dran sind oder eher weiter weg? Also ich glaube, grundsätzlich ist klar, jeder braucht Nähe, jeder ist nur lebensfähig durch die Nähe zu anderen Menschen. Kleine Babys sind ganz nah an ihren Eltern dran. Und das ist wichtig, um sich zu entwickeln. Und das brauchen natürlich auch die Erwachsenen. Und das ist gut, dass mich jemand kennt und dass ich jemand anders kenne, dass da jemand ist, dem ich vertrauen kann, dass da jemand ist, der mich versteht. Und oftmals leiden wir ja auch darunter, dass eine große Distanz da ist, entweder eine räumliche Distanz, die Eltern sind weit weg, die Freunde sind weit weg oder die Kinder sind weit weg. Es gibt natürlich auch eine innere Distanz, wo man vielleicht zusammen an einem Tisch sitzt oder zusammen in einem Raum ist, aber man ist innerlich total distanziert. Ich glaube, daran leiden wir oft und ich glaube, das ist auch so das Problem oft unserer Zeit, dass wir sehr viel Distanz haben. Aber wir brauchen Nähe. Aber vielleicht kennt ihr auch genau das andere, die unangenehme Nähe. Das typische Beispiel, ich stehe im Fahrstuhl mit vielen anderen Menschen und es ist ziemlich eng und der andere ist so nah, dass ich den riechen kann oder dass er mich berührt. Und ich kenne ihn gar nicht, das ist ja doch eher unangenehm und naja, man drückt sich dann vielleicht noch mehr an die Wand vom Fahrstuhl und guckt betreten nach oben und hofft, dass die Reise im Fahrstuhl bald zu Ende ist. Ich hatte vor 2 Wochen eine Seminargruppe zu begleiten, da waren wir in einer Ausstellung und hatten da eine Führung und dann sollten wir immer mit unserem Hocker, den wir da gekriegt haben, von Raum zu Raum wandern und dann wurden uns immer Sachen erklärt und dann setzten wir uns mal auf die Hocker. Und dann mussten wir uns auch mal auf den Hockern umdrehen. Und da blieb es auch nicht aus, dass wir uns auch immer mal wieder sehr nahe kamen, was ich an einer Stelle auch sehr unangenehm fand. Der vor mir saß, hatte das gar nicht gemerkt. Der kam mir aber so nahe, dass ich dann immer weiter zurückwich. Und naja, wie so eine krumme Banane dann auf meinem Stuhl saß. Ja, wie ist das, wenn mir einer auf die Pelle rückt? Und ich finde das doch eher unangenehm, wenn der sich unbedingt mit mir unterhalten will oder irgendwas von mir will, was mit mir unternehmen will. Kennt ihr wahrscheinlich auch, das kann manchmal unangenehm sein. Ich dachte, wir machen mal einen kleinen Test. Ich bräuchte mal 2 Freiwillige, die sich nur hier vorne hinstellen. Ja, Nora ist mutig. Wer ist noch mutig? Kann auch ein Erwachsener sein. Ja, komm. Genau, ihr 2 stellt euch mal hier vorne hin. Und jetzt tut mal so, als wolltet ihr euch unterhalten. Dann stellt euch mal so hin, als wolltet ihr euch unterhalten. Ja, ist das so? Wenn ihr euch jetzt treffen würdet, würdet ihr euch so hinstellen, ja? Okay, dann messen wir mal den Abstand. Dann machen wir so von Nasenspitze zu Nasenspitze, ja? ein bisschen schräg, weil der eine ist ein bisschen größer, aber das sind ja, so ziemlich genau 52 Zentimeter. Das ist, ja, ist das so angenehm?
Ja.
Ja? Oder doch lieber ein bisschen näher ran? Das ist unangenehm. Und wenn man zu weit weg steht, dann weiß man gar nicht, ob der andere sich mit einem unterhalten will. Genau. Vielen Dank, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Also so 50 bis 55 Zentimeter ist vielleicht eine gute Länge. Ich habe im Internet mal nachgeguckt, was so der Körperabstand ist. In Deutschland ist er ein bisschen weiter weg als in vielen anderen Kulturen. Das ist ja kulturell bedingt, auch wie nah man sich kommt. Also man sagt so eine Armeslänge, das wären jetzt ein bisschen mehr als 50 Zentimeter. Das wäre so das Normale, aber es hängt ja auch davon ab, wie gut man den anderen kennt. Je fremder, desto mehr geht man vielleicht auch auf Abstand oder je unangenehmer und je intimer, desto näher dran. Und wenn mir einer zu nahe kommt, dann fühle ich mich ja vielleicht auch ein bisschen bedroht oder so. Das gibt es ja manchmal, wenn ich zwei streiten oder so, dann kommt der andere richtig nah. Was ich eigentlich ganz interessant finde, bei Nähe kann ich ja selber bestimmen, wie nah der andere mir kommt. Also im Fahrstuhl vielleicht nicht, da kann ich gerade nicht abhauen, aber die Reise ist ja relativ schnell zu Ende. Aber wenn ich mich mit einem unterhalte, habe ich ja mal die Wahl, näher ranzugehen oder weiter wegzugehen. Und so ist das auch bei Gott. Eigentlich ist Gott ja immer da, das wissen wir ja. Gott hat uns zugesagt, dass er immer da ist, immer nah an uns dran. Aber ich kann entscheiden, ob ich ihn an mich ranlassen will. Also ich habe die freie Wahl, auch von Gott wegzugehen. Oder manchmal ist es auch so, dass man es einfach nicht wahrnimmt, weil man es gar nicht im Bewusstsein hat. Ja, wie will ich Gott in mein Leben hineinreden lassen? Das ist die große Frage. Advent, Gott kommt mir nahe. Das war, glaube ich, damals für die Leute ziemlich revolutionär, weil Gott war ja eher doch der ferne Gott. Da gab es dann so Gottesbegegnungen auf dem Berg oder in einer Wolke. Also Gott war gar nicht so nah dran und fassbar. Und Gott ist aber Mensch geworden und ganz nah an uns rangekommen. Ja, die Kinder können jetzt in die Kinderstunde gehen. Was werdet ihr denn machen? Oder ich frage mal, wer geht von den Erwachsenen mit? Arne, was macht ihr?
Den zweiten Teil von unserem Film.
Ah. Dann viel Erfolg beim Üben und viel Spaß dabei. Ja, dann leeren sich jetzt wieder die Hallen. Ja, wir singen gemeinsam, wie soll ich dich empfangen, ein altes Weihnachtslied oder Adventslied, um es genau zu sagen, von Paul Gerhardt.
Thank you.
Mit Mikrofon. Ja, letzten Sonntag vergessen. Ja, vielleicht schon mal der ganz kurze Hinweis darauf, dass im Augenblick noch kein Klavierspieler für Weihnachten da ist. Ne? Heiligabend sind wir im Augenblick ohne Klavierbegleitung. Das heißt, wenn es noch jemanden gibt unter uns, der noch Kenntnisse auf diesem Musikinstrument hat, die würdig wären, Heiligabend gewürdigt zu werden, bitte vortreten. Nicht heute, man kann sich auch ganz dezent hinter an mich wenden. Aber der kleine Hinweis, dass wir da tatsächlich eine gewisse Notsituation haben, die dazu führen könnte, dass wir die Weihnachtslieder mal mit Gitarre hören. Was auch nicht schlecht wäre, aber das andere wäre noch schöner. Ja, ein kurzer, knapper Text. Das war es, was die Miriam als Wunsch äußerte. Um nicht zu sagen, eigentlich nur einen halben Vers. Für eine Predigt hätte das die Chance, unter 20 Minuten zu bleiben. Mal gucken. Sie sagte, sie würde sich freuen, wenn ich über den Text predigen würde aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 4 und 5, wobei dann doch ein Halbsatz eigentlich überblieb. Freuet euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich sagen, freuet euch. Lasset eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Das war der Text. Das ist der Vers. Wer den Philipperbrief liest, aufmerksam liest, der wird feststellen, der steckt von Anfang bis Ende voller Freude. Das Thema Freude ist das Thema des Philipperbriefs. Endlich mal ein Text, den Paulus schreibt in eine Gemeinde, wo es nicht viel zu mäkeln gibt. Die Philipper machen ihm Freude. Es ist einfach eine schöne Entwicklung. Und er kann so richtig schön nochmal auch deutlich machen, welche Chancen, welche Ressourcen, welche Möglichkeiten sich in einem Leben mit Gott abbilden lassen. Und die Philipper sind begierig davon zu erfahren. Die Gemeinde in Philippi war eine Gemeinde, die hat es aufgesogen. Die wollte mehr wissen, die wollte in die Tiefe gehen. Und er schreibt ihnen auf 5 Kapiteln ganz viel an Auferbauendem, was dort für die Gemeinde wichtig sei. Aber das Thema, das sich Miriam gewünscht hat, war, darüber nachzudenken, wie das aussieht mit diesem Gedanken, der Herr ist nahe. Wenn man dort in den griechischen Text guckt, stellt man fest, dass sich das Wort Engys findet. Horkyrios Engys. Und Engys, das ist auch das, was man kennt, wenn eine Schlucht immer schmaler wird. Und ganz zum Schluss, wenn die Schlucht fast nicht mehr zu durchqueren ist, dann ist sie Engys. Mahlzeit. Also doch, Gott ist mir wie der Fahrstuhl. Und dann sind wir dann doch wie im Fahrstuhl. Ganz dicht nebeneinander. Für viele Leute ist das auch das Bild, das ihnen graut, wenn sie an Gott denken. Nämlich die Angst, die Befürchtung, dass Gott ihnen zu nahe kommt. Und sie das gar nicht wollen. Ist ja immer die spannende Frage, wenn wir über so einen Text predigen, was löst er aus? Welche Assoziationen erleben Menschen, wenn sie sowas hören? Freut euch, Gott ist euch nahe! Und einige sagen, ja, okay. Und andere sagen, habe ich nicht drum gebeten. Mir ist es lieber, wenn er oben im Himmel bleibt. Ich bin hier unten, bin auch gerne bereit, ihn anzubeten, aber bitte alles an seinem Platz und alles in seiner Korrelation, die gut und sinnvoll ist. Es ist ganz unterschiedlich, wie wir darauf reagieren. Ne? Es gibt ja wirklich Leute, für die ist der Gedanke, Gott ist nah, Gott ist Engys, wirklich direkt nebeneinander, für die ist das ein Schrecken. Schrecken ohne Ende, während andere das richtig gut haben können. Das Problem an dieser Stelle ist, dass in aller Regel unsere Vorgeschichte sich hier auswirkt. Das heißt, wir sind ja Menschen, wenn wir über Gott nachdenken, fangen wir nicht bei Null an, sondern wir haben eine Vorgeschichte, die ganz entscheidend mitgestaltet und mitprägt, wie viel Nähe und wie viel Distanz in unserem Leben wir zulassen können. Und der Mensch, der im letzten Jahrhundert über dieses Thema mit am meisten gearbeitet hat und wirklich ganz bewegende Dinge dabei herausgefunden hat, das ist ein Psychotherapeut namens Erickson, der in den USA als erster nach dem Krieg ganz wesentliche, fundamentale Dinge erforscht und erarbeitet und aufgeschrieben hat zum Thema Kinder- und Jugendentwicklung. Und es ist heute noch ein Klassiker, Erickson zu lesen zum Thema Entwicklungsstufen des Menschen, Entwicklungsstufen des Kindes. Und da war Erickson auch derjenige, der als erster einen Begriff formuliert hat, der auch häufig falsch gebraucht wird. Ganz erstaunlich, weil ich dachte, das ist nun wirklich mittlerweile auch im Bereich der Beratung allgemein gut, aber selbst dort wird er gerne falsch gebraucht. Er hat nämlich den Begriff der Intimität beschrieben und übersetzt es mit der Fähigkeit, Nähe zuzulassen oder mit der Fähigkeit, emotionale Kontakte, emotionale Beziehungen dicht an mich herankommen zu lassen. Und Erickson hat festgestellt, dass das mit die letzte Stufe ist, die ein junger Mensch in seinem Leben lernen muss, um dann in dem Sinne, wie er es beschreibt, auch ausgewachsen, erwachsen zu sein. Und dass es für diese Fähigkeit, Intimität zuzulassen, eine ganz wichtige Voraussetzung gibt, nämlich die Pubertät heil abgeschlossen zu haben. Denn vor der Fähigkeit, Intimität auszubilden, bedarf es zwingend der Fähigkeit, Identität auszubilden. Und dafür sind diese wunderbaren Jahre der Pubertät zwingend notwendig. Und auch wenn es schwer auszuhalten ist, es gibt viele Menschen in dieser Gemeinde, die haben noch kleine Kinder. Ich rede jetzt aus der Theorie, diese Sätze werde ich vielleicht in 10 Jahren bitter bereuen. Je mehr ein Kind rebelliert, je mehr es in die Extreme geht, je mehr es Dinge tut, wo man sich als Eltern sagt, oh Gott, was ist das hier, was hier gerade passiert? Umso deutlicher, größer ist die Chance, dass dieses Kind identitätsbildende Maßnahmen umsetzt, die ihm helfen, später wirklich eine gute Persönlichkeit zu sein. Wer als Jugendlicher die ganze Welt an Möglichkeiten nicht einmal von Ost nach West, von Nord nach Süd, von oben nach unten durchschritten hat, nicht einmal die Haare am liebsten po-lang hätte wachsen lassen möchten als junger Mann oder irgendwelche anderen wirklich schrägen Sachen ausprobiert hat, wer das überhaupt gar nicht macht, ist völlig okay, solange es in Freiheit geschehen ist, das nicht machen zu wollen. Aber andere brauchen genau in dieser Phase einfach dieses Ausprobieren, dieses absolut verrückte, schräge Ausprobieren von allen möglichen Dingen. Und es ist zwingend notwendig für die Identitätsbildung. Und wenn Eltern an dieser Stelle Kinder nicht die Freiheit lassen und sie zu sehr einengen, kann es sein, dass es ihnen nicht gelingt, eine eigene Identität auszubilden. Das kann man auch erkennen. Das kann man nämlich daran erkennen, dass Menschen, die in dieser Phase der Identitätsbildung nicht gut begleitet wurden oder nicht Freiheiten leben konnten, auch Menschen sind, die in der Regel Schwierigkeiten damit haben, Intimität zuzulassen. Das heißt also emotionale, tiefe, nahe Beziehungen. Wenn ich das Erste nicht kann, das Erste nicht gelernt habe, kann ich das Zweite nicht reif lernen und vollziehen. Ein Beispiel, das mir dann bei der Predigtvorbereitung durch den Kopf gegangen ist, ist ein verheirateter Mann, der in seiner Pubertät einen Vater hatte, der ihm keinen Freiraum gelassen hat. Der Vater hat nur das kleinste Aufbegehren des Sohnes als Widerstand gedeutet und als Ungehörigkeit. Und es gab wohl dann selbst noch gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn, die dann irgendwann mit 16, 17 eskaliert sind und wo der Sohn mit Sicherheit schon stärker war als der Vater ihn zu Boden geworfen hat und ihn ins Gesicht gehauen hatte. Eine Situation, die dieser Mann nie vergessen hat. Und er war durch mit seinem Vater, war durch mit seiner Familie, aber er war leider nicht durch mit seiner Identitätsbildung. Und hat ein Trauma erlebt, das ihm leider nicht möglich gemacht hat, in Freiheit seine Identität selber zu bestimmen. Seine Identität war fortan bestimmt dadurch, dass er nicht werden wollte wie sein Vater. Und wisst ihr, was passiert, wenn ich nicht werden will wie mein Vater? Wenn ich nicht werden will wie meine Mutter? Unser Gehirn kann das Wort nicht verstehen. Unser ganzes Denken, unser mag das vielleicht intellektuell erfassen, aber unsere Seele, unser Unterbewusstsein kann das Wort nicht verstehen. Wenn wir Kindern also sagen wollen, was sie nicht machen werden, was sie nicht machen sollen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. Also wer versucht in der Erziehung etwas zum Gelingen zu bringen, der möge seinen Kindern nie sagen, was sie nicht machen sollen. Es funktioniert nicht. Sagt ihnen, was sie machen sollen. Oder sagt ihnen, wie sie es machen sollen. Aber sagt ihnen nicht, wie sie es nicht machen sollen. Und das allgemeine Beispiel, das der gute Paul Watzlawick dafür gebracht hat, das immer noch bekannt und berühmt ist, bitte denken Sie jetzt nicht an einen, je nach Variante gibt es dann grün, rosa, violetten Elefanten mit gelben Punkten, und bitte denken Sie jetzt nicht daran, auf keinen Fall, und dann wissen wir natürlich, es funktioniert nicht. Nicht und kein. Etwas, was ich auf keinen Fall erleben will, wird in aller Regel das sein, was ich innerhalb von wenigen Jahren erleben werde. Wir können nicht und kein nicht verarbeiten. Es ist so, wir können dagegen nichts machen. Es ist so. So, und wenn ich an dieser Stelle aber meine Identität aus einem Bild beziehe, wie ich nicht sein will, dann habe ich keine Identität. Dann habe ich ein Antibild und am Ende dieses Antibildes steht eine ganz bittere Erkenntnis, wer so lebt, wer so geprägt durchs Leben geht, wird am Ende rauskommen, wie er es nicht wollte, weil er keine positive Erfahrung machen konnte. Es ist leider etwas, was viele mit auf den Weg bekommen, dass wir in der Pubertät nicht die Freiräume bekommen, die wir gebraucht hätten, um eine eigene, gute Identität für uns bilden zu können. Und das erkennen wir auch einfach daran, dass über Jahre und Jahrzehnte dann noch Bilder in uns hochkommen, wo wir sehr viel Abstand brauchen, wo wir Widerstand spüren, wo wir merken, dass uns Dinge sehr nahe gehen. In manchen Gesprächen erleben wir das vielleicht, gerade wenn man zum Beispiel an der Uni ist. Es gibt ja Professoren, die zum Beispiel sehr väterlich sein können, ne? So ganz liebevoll väterlich. Und da gibt es dann Leute, die kriegen Pickel auf der Stirn. Die ertragen das nicht. Und sagen, das ist dieser Typ, dieser Professor, wie ist der drauf? Boah, der kommt mir viel zu nah. Was will der überhaupt? Der ist mein Professor, nicht mein Vater. Und man merkt richtig, wie Leute so richtig Nackenhaare hoch dann in den Widerstand gehen, während andere da sitzen und fragen, hä? Was ist das? Was hast du für ein Problem? Der ist doch netter, der ist doch total nett, ganz väterlich. Wenn ich damit keine Probleme erlebt habe in meiner eigenen Geschichte, kann ich damit umgehen. Wenn ich damit Probleme erlebt habe, mit einem väterlichen Vater, einem Übervater vielleicht, dann werde ich eventuell in den Widerstand gehen. Aber dann ist meine Identität an dieser Stelle nicht gut ausgebildet, sondern lebt von Antibildern und Gegnern, die ich erlebt habe in meiner eigenen Erwachsenwerdung. Aber das Fatalste, ich hatte ja von diesem Mann erzählt, der dann sagte, ich will nicht werden wie mein Vater. Ich habe bei diesem Mann auch erlebt, dass er tatsächlich in schwierigen Situationen nicht in der Lage war, mit Menschen in Kontakt zu gehen. Und er ist damit leider nicht alleine. Menschen, die keine gute Identität ausbilden konnten, sind in der Regel in der Intimität auch nicht gut weit gekommen. Und je schwieriger es wird, je emotionaler eine Situation wird, desto mehr müssen diese Menschen aus dem Kontakt gehen. Das ist keine böse Absicht. Was übrigens in einer Ehe fatal ist, weil dann einer von beiden immer wieder diese Nähe einfordert, diese Nähe sucht und unbedingt an den Partner ran will und der aber genau in dem Augenblick, wo diese Nähe gefordert wird, noch mehr sich zurückziehen muss, weil er das nicht kann, weil das nicht geht. Weil das eine Sache ist, die ihn völlig überfordert oder sie völlig überfordert, weil in dieser Phase der Intimitätsbildung einfach eine Störung vorlag, die genau das verhindert hat, die Fähigkeit auszubilden, diese Nähe, ganz tiefe Nähe, emotionale Nähe zuzulassen. Und wenn ein solcher Mensch dann auch noch einen Predigttext hört, freut euch, der Herr ist nahe, so nah an euch wie im Fahrstuhl. Wenn 8 Leute in einem Fahrstuhl sind, wo nur 6 rein dürfen, ist das nicht toll? Dann kann ich mir gut vorstellen, dass Leute sagen, ja, vielen Dank, toll. Der soll mal schön oben im Himmel bleiben. Da ist er mir weit genug weg. Aber es ist einfach ganz wichtig, dieses Vorwissen einmal anzugucken mit Identitätsbildung und der Fähigkeit zur Intimität, weil es liegt nicht an Gott, wenn der eine Ja sagen kann und der andere nicht. Es liegt an uns. Und es liegt an unserer Vorerfahrung. Und wir werden mit Gott so umgehen, wie wir mit anderen Beziehungen umgehen. Nämlich entweder in der Lage, Intimität zuzulassen oder in der Lage, uns Leute vom Halse zu halten, weil wir diese emotionale Nähe als bedrohlich erleben oder mit ihr schlichtweg einfach nicht umgehen können. Wenn wir mal andere Religionen angucken, dann werden wir übrigens feststellen, dass diese Erfahrung im Neuen Testament, dass uns Gott so nahe kommt, dass wir die in anderen Religionen gar nicht finden. Wenn wir mal in den Islam gucken, da gibt es eine klare Trennung. Da gibt es Allah und da gibt es Menschen. Dazwischen gibt es nichts und einige Gebote, die jeden Tag befolgt werden müssen, zumindest im Gebet. Aber kein Muslim würde auf die Idee kommen, eine Nähe zu Gott zu suchen, zu Allah. Sondern es ist ganz klar, Allah ist der große Übervater und auch der ganz strenge Übervater. Überhaupt keine Frage. Da wird auch gar nicht drüber gedeutet, oder dass Allah also Nähe, Wärme geben könnte oder gar emotionale Nähe also zu einem Menschen aufbauen könnte. Das ist im Islam überhaupt nicht vorgesehen. Sondern da ist wirklich ganz klar, der Übervater guckt und er guckt auch relativ klar und deutlich auf das, was nicht gut läuft. Oder wir schauen einmal ins Judentum. Im Judentum finden wir auch einen Vatergott, einen strengen, einen eifersüchtigen, einen sehr klaren, aber emotionale Nähe, große Nähe. Mose hatte das Vergnügen, Gott hinterherzugucken, das hat ihn fast umgebracht. Allein nur Gott anzuschauen im Hinterher hat ihn fast umgebracht. Da kann ich mir gut vorstellen, dass emotionale Nähe als Stichwort nicht ganz passend ist. Und im Judentum, auch wenn wir darum gucken, weiter, was später entstanden ist, dann ist ja um die Gesetze, die im 2. bis 4. Buch Mose stehen, ist ja nochmal ein Zaun um den Zaun gebaut worden. Neben den vielen Gesetzen, die dazu führen, dass man bloß keine Übertretung aus Versehen lostreten soll, wurde ja nochmal die Tora gebaut. Das heißt, ein ganzes Regelwerk um das Regelwerk, damit auf gar keinen Fall irgendjemand auch nur ein Gebot übertritt. Aber damit habe ich keine Intimität mehr. Damit habe ich Distanz. Und Tora heißt Zaun. Zwei Religionen, die sehr bedeutsam sind, wo es nicht zur Intimität kommt. Oder jetzt mal anders ausgedrückt, weil so betrachtet man es selten. Vielleicht ist das Christentum von den drei großen Religionen, die in diesem Bereich entstanden, das einzige, das gut durch die Pubertät gekommen ist. Denn das Christentum ist das einzige an Religionen, wo das Stichwort einer Nähe überhaupt auftaucht. Wo das Stichwort der Intimität überhaupt zu finden ist. Und ich denke dann auch gerne an den alten Pastor Meißner aus der Gemeinde Hamburg-Altona, der regelmäßig, um nicht zu sagen, eigentlich ein bisschen zu viel, eigentlich nämlich immer jeden Sonntag, darüber predigte, dass Gott ihm so nahe sei wie meine Westentasche. Aber ich habe keine Westentasche. Aber es ist sehr nah. Also etwas, was so nah wie eine Westentasche ist, ist ganz dicht bei mir. Und Herbert Meißner hat auch nicht verstanden, dass viele Leute das überhaupt nicht hören konnten. Dass es eine ganze Reihe von Leuten gab, die saßen oben in der Empore, ungefähr 25 Meter von der Kanzel weg, obwohl unten ganz viele Plätze frei waren. Und er sagte, kommt doch runter. Und er nicht begriffen hat, dass sie auch da oben sein wollten. Weil allein diese Art von Gott zu predigen, für viele überhaupt nicht ging. Die brauchten Distanz. Das Christentum ist die einzige Religion, die an dieser Stelle diese direkte Einladung zur Intimität hat. Die deutlich macht, dass die Beziehungen, die Gott und Mensch haben sollen, so eng sein sollen, so eng sein dürfen, dass es eine emotionale Beziehung gibt, die zur Intimität einlädt. Das ist etwas Einmaliges. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und es ist vor allem deshalb wichtig, weil nur dadurch etwas geschieht, was mit die größte Herausforderung unseres Lebens ist. Denn wofür ist denn Intimität notwendig? Da war es ein anderer Mann, der ein bisschen vor Erikson bereits gearbeitet hat, der einen der wichtigsten Sätze des 20. Jahrhunderts geprägt hat, zumindest für den Bereich der Psychologie. Martin Buber, Philosoph, hat sehr viel über Beziehungen gearbeitet von Menschen und sein kürzester, knappester, berühmtester Satz heißt, das Ich entsteht am Du. Darüber sind insgesamt mittlerweile weltweit 650 Doktorarbeiten geschrieben worden. Über diesen einen Satz. 650 Doktorarbeiten. Und immer noch finden Menschen neue Akzente und neue Aspekte, um über dieses Thema nachzudenken. Weil es zentrales Thema eines jeden Menschen ist. Das Ich wird am Du. Oder anders ausgedrückt, ich gehe wieder zurück in die Pubertät. Wenn ich manchmal überlege, was ist so das Geheimnis, was ist so der Zauber der Pubertätszeit und ich mich selber an meine eigene Pubertät erinnere, so an Dinge, die ja ganz großartig waren, nämlich sich jemanden einzuladen und mit dem mit Räucherstäbchen im eigenen Zimmer sitzend Tee zu trinken und 3 Stunden zu reden. Dann könnte ich als Erwachsener heute fragen nach dem Motto, wow, toll, und würde am liebsten fragen, und worüber hast du geredet? Über all die wichtigen Fragen des Lebens. Aber was ich wirklich noch gut in Erinnerung habe, ist, dass ich als Pubertierender selbst im Reden mit einem Gegenüber, das mir wirklich zuhörte und in der Rückmeldung, die ich bekam, etwas entdeckte an meiner eigenen Persönlichkeit. Das kennen wir auch, das Phänomen, alle. Dass wir über etwas noch gar nicht nachgedacht haben, eigentlich auch gar keine richtige Position zu etwas haben. Wir reden miteinander, ich selber erzähle vielleicht von mir und im Erzählen mit einem Gegenüber merke ich auf einmal, ich werde klar. Ich habe eine Position, ich habe eine Idee, die deutlich wird. Buber sagt, das ist zwingend notwendig für Menschwerdung. Buber sagt, wir brauchen dieses Gegenüber. Wir brauchen jemanden, der an uns herankommen darf, der uns nahe kommen darf, wo wir im Dialog mit diesem Menschen mehr über uns selber verstehen und uns selber klar werden. Und wenn das auch noch in Intimität geschieht, das heißt mit der Fähigkeit zur emotionalen Nähe, wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir als Menschen reif. Tatsächlich vielleicht das, was ich dann auch als erwachsen bezeichnen würde. Weil wenn wir das zulassen können, erfahren wir bis in die Tiefe unserer Persönlichkeit, was wir für welche sind. Und das ist die beste Voraussetzung, um auch ein gutes Gelingen von Partnerschaften zu ermöglichen. Wenn ich an dieser Stelle bis tief in meine Persönlichkeit jemanden an mich herankommen lassen kann und darf und damit tiefe Eindrücke und Erfahrungen über mich selber gewinne und zurückgeben kann, dann steht am Ende etwas, was im Vers 5 zu finden ist. Ein Begriff, der selten im Neuen Testament auftaucht und von dem Paulus sagt, liebe Philippa, gebt doch eure Güte den Menschen weiter. Immer wieder. Denn der Herr ist nahe. Und wenn wir dieses Wort Epleikes angucken, dann werden wir feststellen, dass in fast allen deutschen Bibelübersetzungen es unterschiedlich beschrieben ist. Der eine schreibt von Güte, dann heißt es milde, gütiges Wesen. Und den schönsten Ausdruck, der stirbt leider aus, mögen wir ihn doch erhalten. Lindigkeit. Habt ihr den schon mal gehört? Lindigkeit. Ist das nicht ein schönes Wort? Steht mit Sicherheit auf der Liste der aussterbenden Wörter. Gelinde gesagt. Da taucht das Wort noch auf, aber eben nicht mehr als Substantiv, sondern nur noch als Adjektiv oder als Adverb. Und Sanftmut ist zum Beispiel auch ein Wort, das leider am Aussterben ist. Aber vielleicht können wir es neu beseelen. Denn das, was dann im Englischen Moderation genannt wird, steckt da drin, dass jemand moderat ist. Wenn ich ein tiefes Wissen über mich selber habe, wenn andere tief in mich hineingucken durften und das nicht gefährlich, nicht bedrohlich ist, wenn ich mich nicht zurückziehen muss, sondern das aushalte, was ich übrigens nur aushalten kann, wenn jemand ein unbedingtes Ja zu mir sagt. Das heißt, ein Ja, das nicht an Bedingungen geknüpft ist. Ein Ja, das heißt, du bist so, wie du bist, okay. Und nicht nur, wenn du dich so verhältst, bist du okay. Und wenn ich das gelernt habe, dann wird es am Ende dazu führen, dass ich selber Güte erlebe, milde werde, Sanftmut zu meinem Leben gehört. Das halte ich für außerordentlich erstrebenswert. Das ist ein Ziel, das Paulus benennt, dass Paulus an die Nähe Gottes zu den Menschen knüpft. Und wo er deutlich auch macht, wenn wir diese Nähe Gottes leben können und sie lieben können, dann wird am Ende tatsächlich etwas, ein Veränderungsprozess in uns entstehen, der uns zur Güte, zur Milde, zur Lindigkeit, zur Sanftmut bringt, als Bestandteil unseres Lebens. Besagter Mann, von dem ich erzählt hatte, wenn er in emotionale Situationen kommt, wird er sachlich. Rein sachlich. Es taucht kein Gefühl mehr auf. Nichts. Dinge werden analysiert und messerscharf auch dann in großer Klarheit bearbeitet und abgearbeitet. Gefühle haben darin keinen Raum. Das wäre zu gefährlich. Sowas zu erleben macht mich zutiefst traurig. Weil ein Mensch, wenn er das durchzieht, beziehungslos sein wird. Er wird nie in der Lage sein, Freundschaften aufzubauen. Er wird nie in der Lage sein, selbst zu seiner Partnerin oder zu seinem Partner tiefe Beziehungen aufzubauen. Und wenn die Beziehung eines Tages auseinandergeht, dann ist das auch okay. Tut zwar weh, aber ist egal, es ist dann eben so. Wer das nicht lernt, Intimität zuzulassen, beraubt sich eine der wichtigsten Schätze, die wir als Menschen in unserem Leben entdecken können und entdecken müssen. Nämlich der Fähigkeit, einen ganz tiefen Kontakt uns selbst zu erkennen und zu sehen. Ich sage das in dieser Ausführlichkeit, weil es in keiner anderen Religion meiner Kenntnis nach zum Thema wird. Im christlichen Glauben aber sehr wohl. Und wenn ich dann auch darüber nachdenke, dass Gott Mensch wird oder dass Gott und Mensch zusammenkommen sollen, dann ist das einfach so, dass das bei vielen ganz, ganz schlimme Bilder hervorruft. Weil Gott ist Gott. Da bilden sich Dinge ab, die kann man fast mit Worten nicht beschreiben bei Menschen. Aber das Deutliche ist, dass wir dann auch erkennen dürfen, dieser Gott, von dem wir hier reden, der hat gut pubertiert. Der ist gut erwachsen geworden. Das ist kein Schreckgespenst, mit dem man nicht in Kontakt kommen kann oder darf, sondern dieser Gott, von dem wir reden, der ist so sehr gereift, so sehr zur Intimität fähig, dass er seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt hat. Und die Sendung seines eigenen Sohnes heißt, er kommt uns nicht als Übervater entgegen, sondern er kommt uns entgegen als Bruder. Und das heißt für uns, ganz wichtig, der Gott, von dem wir reden, der in seinem Sohn Jesus Christus Mensch geworden ist, begegnet uns immer auf Augenhöhe, nie von oben nach unten. Das ist die Einladung des Christentums, Gott auf Augenhöhe zu erleben und zu begegnen. Und dort dann vielleicht auch diese Erfahrung erstmalig kennenzulernen oder neu zu erleben, was Intimität bedeutet. Mit Jesus Christus in einen engen Kontakt zu kommen und ihn zuzulassen, dass er sagt, dass er uns sucht. Und dann zu verstehen, dass er so ungefährlich ist, dass er sogar als Baby in diese Welt kommt. Und damit auch nochmal deutlich wird, guck mal, ich komme in einer völligen Schutzlosigkeit in eure Welt hinein. Mit all dem, was ihr selber erfahren habt und erlebt habt an Erfahrungen, ich kenne sie alle, sie sind Teil meiner eigenen Identität. Das ist das, was Jesus Christus verkörpert, als er mit 30 anfängt zu predigen. Und er ist zu dieser Intimität selber fähig. Wir werden in den 3 Jahren, in denen er mit seinen Jüngern unterwegs ist, immer wieder erleben, dass dieses Prinzip von Martin Buber, das Ich wird am Du, das Zwiegespräch, immer elementare Mitte war, seines Handelns mit Menschen, den persönlichen Kontakt zu suchen, das persönliche Gegenüber. Und damit Menschen die Möglichkeit zu geben, Intimität zu leben und zu gestalten. Wer das nicht kann oder merkt, dass er an dieser Stelle ein Problem hat, für den gilt die gute Nachricht, dass etwas in der Jugend nicht gelernt zu haben, kein Abo für die Ewigkeit ist, sondern dass wir als Menschen auch nachreifen und nachlernen können, auch wenn wir vorher Dinge nicht vermochten. Aber wir brauchen dann mit Sicherheit einen geschützten Raum, um uns dem Thema anzunähern und diese Erfahrung neu oder wiederholt zu machen, dass wir mit Gott in eine tatsächlich gewünschte, enge Beziehung treten können, die etwas mit Intimität zu tun hat. Für Paulus ist das ein Grund zur Freude. Und wenn wir das verstanden haben und wenn wir auch diese Grundsätze verstanden haben, dann wird das vielleicht auch für uns mehr und mehr ein Grund zur Freude, weil es eine enorme Chance birgt, unser Leben in eine Tiefe zu gestalten, in eine Tiefe zu bringen, die wir vielleicht nicht einmal ahnen, dass es möglich ist. Ein Leben, bei dem Menschen am Ende über uns sagen werden, es war ein Mensch, der etwas verstand von Güte, Milde, Lindigkeit und Sanftmut. Das wäre ein lohnendes Ziel. Amen. bete mit uns. Herr Jesus Christus, den dritten Advent feiern wir heute. Noch 8 Tage bis zum Weihnachtsabend. Noch 8 Tage, wo wir uns über deine Geburt freuen und über die Nähe, die möglich geworden ist zwischen Gott und Mensch. Worum ich dich bitte, Herr, ist, dass du uns öffnest, dass wir fähig sind, fähig werden, uns dir ganz zu nähern, dir zu vertrauen und deiner Liebe zu glauben, mit der du uns begegnest. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns begegnen willst, damit unser Leben zur Fülle findet, die uns von Gott, unserem Vater, verheißen ist. Ich möchte dir danken dafür, dass du gute Gedanken für unser Leben hast und dass du uns helfen willst, dass wir tief in uns hineinschauen können und dabei doch die Erfahrung machen, dass Gott, unser Vater, ein ganzes Ja zu unserem Leben sagt, so wie wir sind. Ich bitte dich darum, Herr, dass wir dir glauben, dass das Angebot gilt, ein ungeteiltes Ja in unserem Leben zu erleben, das weiter wirken soll und uns verändern kann, auch an den Stellen, an denen wir es bislang nicht für möglich gehalten haben. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns auf Augenhöhe begegnest, dass du uns zum Bruder geworden bist und dass die Kraft deines Heiligen Geistes heute noch Veränderungen in uns bewirken kann, die uns staunen machen können. So begegne uns, so öffne uns für den Kontakt zu dir und sei du uns nahe. Amen. Lasst uns gemeinsam singen.
Ja, am Ende des Gottesdienstes die Ansagen, die Bekanntmachung, das, was wichtig ist für die nächste Woche. Vor allem ist wichtig zu wissen, wer Geburtstag hat in der nächsten Woche, beziehungsweise heute Geburtstag hat. Das ist die Paula Schwarz, die ich aber vorhin auch nicht gesehen habe, die nicht da ist, sonst hätten wir persönlich gratulieren können. Und Renate Puschmann hat am 21. Dezember Geburtstag. Zu den Veranstaltungen in dieser Woche, wie gewohnt, Montag bis Freitag 9 bis 9.15 Uhr, gemeinsame Gebetszeit hier im Gemeinderaum. Dann zwei weitere Termine morgen. 15 Uhr trifft sich die Seniorengruppe Ü55 von der Diakoniegemeinschaft Bethania. Und morgen Abend ist auch der Frauenabend, die Frauensache um 19.30 Uhr. Da werden wir einen gemeinsamen Jahresrückblick halten oder auch jeder kann aus seinem Leben erzählen, was so in dem Leben war und im letzten Jahr war im Leben. Und das wird in gemütlicher Runde bei Feuerzangenbowle passieren. Herzliche Einladung auch an die, die vielleicht noch nie da waren. Man kann gerne dazu kommen. Dann am nächsten Sonntag findet hier wieder Gottesdienst statt um 11 Uhr mit Volker Tepp. Und schon einen Tag später haben wir Heiligabend. Da findet hier um 16 Uhr die Christvesper statt. Das waren die Termine der nächsten Woche. Jetzt möchte Barbara uns noch wärmstens etwas ans Herz legen. Oder empfehlen?
Vielen Dank für die, die letzte Woche schon beim Büchertisch vorbeigekommen haben. Es war echt schön. Ich habe jedenfalls die Reaktion von Wächters, wurde mir zugetragen. Es lohnt sich trotzdem, heute wieder vorbeizukommen, denn es hat sich ganz viel verändert. Wir haben wieder neue Bücher für euch. Ja, wir haben tolle Angebote für euch. Also ich habe im Internet abgegrast, was an günstigen und guten Sachen zu kriegen war. Ich hoffe, dass für viele was dabei ist. Die Weihnachtsgeschichte. Mal etwas anders. Gezeichnet von meinen Lieblingskinderbuchzeichnern Nick Butterworth und Lynn Penn. Wir hatten hier auch schon mal im Gottesdienst Geschichten von ihnen. Wer den vom reichen Kaufmann, oder den Kaufmann mit der Fahne und dem reichen Kornbauer und so, wer diese Geschichten hier mal gesehen hat. Liebevoll gezeichnet. Kleines Heftchen, 1,50 Euro. Für die eigenen Kinder, für sich selbst oder auch zum Verschenken. Kann ich sehr empfehlen. Ein weiterer Autor, eher für die Erwachsenen, C.S. Lewis. Ein Literaturprofessor des vergangenen Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts, immer schon des 21. sehr interessante Bücher. Ich habe beide gelesen. Sind beide sehr spannend. Das passt noch mehr. Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Spielt ungefähr in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber spannende Gedanken. Der Mann hat es faszinierend geschafft, Sachen in Worte zu fassen, in Bilder zu fassen, mit einer Tiefe, die ich manchmal in den Kirchen dieser Welt hier vermisse. Ich lese diese Bücher immer und immer mal wieder und bin immer wieder fasziniert, was Neues daran zu entdecken. Also für jemanden, der ein bisschen tiefer graben will und sich anregen lassen will, sind diese Bücher sehr spannend. Für alle, die Kinder Musik mögen, das absolute Renner. Das ist meiner Kinder, aus meiner Jugendzeit. Und deshalb kostet dieses Buch nur noch 95 Cent. Ehrlich, 95 Cent für ein Kinderbuch. Neue Kinderlieder von Hella Heitzmann und anderen. In Israel, da war was los. Manche werden die kennen, manche noch nicht. Mit kompletter Klavierbegleitung für die, die Klavier spielen können. Ansonsten sind auch Gitarrengriffe drüber. 95 Cent. Und wenn ihr euren Kindern noch was Spannendes tun wollt. Ich habe auch nicht Bücher dabei, sage ich einmal so. Was ist das Junior? Hier die Ritterburg. Wir haben noch vier weitere Bände draußen. Ja, so. Und dann kann man da reingucken. Und dann gibt es noch kleine Türchen, die man aufmachen kann. Das will ich jetzt nicht machen. Weil die sollen ja die Kinder das erste Mal dann aufmachen. Da kann man dann reingucken, was passiert. Ganz spannend. Gibt es genauso wie im Handel hier für 9,95 €. Die sind absolut neu. Zu sagen, könnt ihr hier auch nicht erwerben. Und alles andere dürft ihr euch draußen selber angucken. Kleinigkeiten zu Weihnachten noch. Und wunderschöne, gute Bücher. Bestellen könnt ihr natürlich auch noch. Ich denke, wir könnten es noch bis nächsten Sonntag schaffen. Aber danach dann bis Weihnachten schaffen wir es halt dann, schaffen wir es nicht mehr. Ne? Also wenn ihr noch was haben wollt, bestellt heute. Wir haben auch noch reichlich da. Dankeschön.
Wir danken auch. Ja, in der Gottesdienstgestaltung haben mitgewirkt Carsten Henkel und Valerie Seeberg in der Musik. Predigt hat Volker Tepp gehalten und mein Name ist Mirjam Ekelmann. Dann lade ich euch herzlich ein, hier noch zu bleiben nach dem Gottesdienst, um Kaffee und Tee zu trinken und ja, Zeit zu haben, sich miteinander zu unterhalten. Das wird vorne in den Räumen von Martha und Maria sein. Dann stellen wir uns jetzt unter den Segen Gottes, singen gemeinsam ein Segenslied. Und stehen dazu auf.
Und Herr Jesus Christus, du meinst das konkret und du willst es tun. Hilf uns, dass wir uns deinem Segen öffnen können, dass wir daran glauben und vertrauen, dass du bei uns bist und mit uns gehst. Und an den Stellen, Herr, wo wir Angst haben oder es nicht wagen, begleite uns und berühre uns, dass wir lernen, dir mehr und mehr zu vertrauen und staunen über die Kraft deines Segens und deiner Gegenwart in unserem Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.